Wissenschaft im Brennpunkt.
Nach der Bundeswehrzeit bin ich in die Gastronomie eingestiegen. Und wenn man da denn die Gaststätte schon morgens um 7 aufmacht, dann war der erste Alkohol wie ein Brötchen zum Beispiel. Also ich habe morgens, wenn die anderen Leute ihr Kaffee getrunken haben, habe ich meinen Cola rumgetrunken. Und das wurde dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das wurden dann flaschenweise.
Gerd Maywald ist heute 57 Jahre alt. Warum er angefangen hat zu trinken, weiß er nicht mehr. Als Wirt einer Kneipe hatte er die Droge ständig vor Augen. Viele seiner Gäste waren ebenfalls Alkoholiker. Auch später bei seiner Arbeit auf dem Bau wurde viel getrunken. Sicher ist es nicht das Umfeld, das Gerd Maywald zum Alkoholiker gemacht hat. Alkoholkranke gibt es überall in unserer Gesellschaft. In Banken, Arztpraxen und Anwaltsbüros verstecken Angestellte und Chefs nicht selten ihre Alkoholration für den Tag in der Schreibtischschublade. Alkoholiker finden sich in der Villa in Schwabing genauso wie im sozialen Brennpunkt einer Großstadt oder auch in einem Reihenhaus in einer Stadt am Niederrhein.
Bei meiner Mutter war es so, da war ich 12, denke ich mal, 12 oder 13, als ich feststellte, dass eigentlich jeden Abend ein Glas Wein auf dem Wohnzimmertisch stand. Und das füllte sich auch immer wieder und das war einfach immer da. Und da habe ich irgendwann angefangen zu denken, komisch, geht es eigentlich auch ohne Wein? Durch diesen Wein, der abends da immer stand und so langsam gesüffelt wurde, wurde sie immer ruhiger und sedierter so ein bisschen und so ein bisschen lalliger irgendwann und erzählte immer wieder dieselben Stories, immer wieder dasselbe, so dass ich irgendwann feststellte, dieses permanente Wiederholen von irgendwelchen Geschichten, das hat auch mit diesem Wein zu tun und wie oft ich gesagt habe, Mama, das hast du mir schon erzählt. Und da ist mir ja auch erst aufgefallen, dass der Wein zu etwas führt, was ich unangenehm finde bei meiner Mutter.
Ein Prosit der Sterblichkeit. Wie regelmäßiger Alkoholkonsum das Leben verkürzt. Von Christin Rabe.
Mehr als 10 Millionen Menschen trinken in Deutschland mehr, als gut für sie ist. 10.000 sterben jährlich an den Folgen des Alkoholkonsums. Und ebenso viele Kinder kommen mit Entwicklungsstörungen auf die Welt, die auf den Alkoholkonsum ihrer Mütter zurückzuführen sind. Die Menschen mit Alkoholproblemen werden immer jünger. Seit 1970 ist das Einstiegsalter von 15 auf 13 Jahre gesunken. Noch im Jahr 2000 wurden 9.500 Jugendliche mit akuter Alkoholvergiftung in bundesdeutsche Kliniken eingeliefert. Im Jahr 2005 waren es bereits 19.400. Beim Alkoholkonsum liegt Deutschland im europäischen Vergleich in der Spitzengruppe. 10 Liter reinen Alkohol pro Jahr trinkt im Schnitt jeder Deutsche.
Wir leben im Land der Dichter und Trinker. Dabei ist das, was wir in so großen Mengen konsumieren, ein gefährlicher Stoff. Alkohol zerstört Nervenzellen und lässt kaum ein Organ unbeschädigt. Er verursacht mehr Fehlbildungen bei Kindern als jede andere Substanz, die Schwangere zu sich nehmen. Und Alkohol ist krebserregend. Ständig entdecken Wissenschaftler neue Wirkmechanismen von Alkohol im menschlichen Körper. Ihre Ergebnisse lassen nur einen Schluss zu. Das, was in Flaschen und Büchsen abgefüllt, reihenweise in den Regalen der Supermärkte steht, ist ein tödliches Gift.
Schon beim ersten Schluck Wein, Bier oder Schnaps wehrt sich der Körper gegen dieses Gift. Bereits in der Mundhöhle beginnt der Alkoholabbau. Professor Manfred Singer untersucht schon seit Jahrzehnten, wie Alkohol im Körper wirkt.
Die Leber ist die größte Drüse im Körper, überhaupt ein ganz kompliziertes, ein ganz wichtiges Organ, quasi die Fabrik des Körpers. Und dort wird der Alkohol in diesen Leberzellen abgebaut. Und das Entscheidende ist, dass während des Abbaus des Alkohols entsteht Acetaldehyd.
Acetaldehyd ist ein gefährliches Zellgift, das auch die Erbsubstanz der Zellen schädigen kann. Wie gut jemand Alkohol verträgt, hängt in erster Linie davon ab, wie schnell die körpereigene Enzymausstattung das Acetaldehyd zu Essigsäure und schließlich zu Kohlendioxid und Wasser abbauen kann. Bei vielen Asiaten etwa wird das Acetaldehyd gar nicht oder nur sehr langsam abgebaut. Sie leiden nach dem Genuss von alkoholischen Getränken an regelrechten Vergiftungserscheinungen, Herzrasen und Übelkeit beispielsweise. Aber auch bei Europäern führen verschiedene Genvarianten dazu, dass der eine mehr verträgt als der andere. Das Ausmaß eines Leberschadens wird durch die genetische Ausstattung des Trinkers mitbestimmt. Starker Alkoholkonsum greift die Leberzellen so stark an, dass sie ihre normalen Aufgaben, Fette speichern und ans Blut abgeben, nicht mehr erfüllen können.
Es kann sein, dass innerhalb von wenigen Monaten 50-60% der Leber verfettet sind. Wenn die Menschen jetzt aufhören, Alkohol zu trinken, das heißt nach etwa 2-3 Monaten vollständiger Alkoholabstinenz, ist dieses Fett aus der Leber wieder abgebaut. Das ist also ein reversibler Vorgang. Wenn man aber jetzt weiter Alkohol trinkt, dann kann zu dieser Fettleber eine Hepatitis, eine Entzündung der Leber kommen.
Bei einer Leberentzündung gehen schließlich immer mehr Leberzellen zugrunde. Diese zerstörten Zellen werden durch wirkungsloses Narbengewebe ersetzt. Aus der riesigen Fettleber wird schließlich eine Schrumpfleber, die kaum noch ihre Aufgaben erfüllen kann. Leberzirrhose nennen Mediziner diese Folge von Alkoholmissbrauch. Nicht selten entsteht aus der Leberzirrhose ein Leberkrebs. Alkohol ist hierzulande die häufigste Ursache für diese Form von Krebs.
Sie war auch einmal beim Arzt, kam wieder und meine Mutter war teilweise auch sehr naiv und sagte zu mir, hör mal, ich komme gerade vom Arzt und da hat mich doch die Ärztin gefragt, ob ich Alkoholprobleme hätte, weil meine Leberwerte so schlecht wären. Und mir ist natürlich in dem Moment die Kinnlade runtergefallen und meine Mutter fand das irgendwo noch so ein bisschen amüsant und ich habe gesagt, Mama, du hast ein Alkoholproblem. Du musst das jetzt mal ernst nehmen. Du musst damit aufhören. Das zerstört dich. Das zerstört deine Leber und du wirst irgendwann daran sterben.
Alkohol hat viele Gesichter. Das erlebte die heute 37-jährige Martina Sörensen in der eigenen Familie. Die Alkoholsucht des Vaters hat sie jahrelang gar nicht als Sucht, sondern nur als gelegentliche Ausfälle wahrgenommen.
Sonntag war oft kritisch, weil dann ist er zum Frühschoppen rausgegangen. Und da konnte es halt relativ häufig passieren, dass er, wenn er um 13 Uhr nicht da war, sprich zum Mittagessen, dann hing der Haussegen schief. Meine Mutter war sauer und ich saß da und dachte, Scheibenkleister, es wäre jetzt viel besser, wenn der Papa kommen würde, weil ansonsten ist halt der Sonntag ruiniert. Und wenn er dann kam und er kam zu spät, also sagen wir mal, er kam um 13:30, konnte es passieren, dass er nur ein bisschen angetrunken war, wurde es später, war er ziemlich betrunken.
Familienmitglieder lernen die Sucht zu ignorieren. Und auch die Betroffenen selbst wollen lange nicht wahrhaben, was mit ihnen los ist. Dabei gibt ihnen ihr Körper eindeutige Signale.
Der Schweiß läuft, man haut sich die Flachmänner rein und das ist schon, man will ja alles überspielen, man will alles überspielen. Man will es noch nicht wahrhaben, dass man ein Alkoholiker ist.
Aber Alkohol macht nicht nur Alkoholiker krank. Seit etwa einem Jahr fällt Alkohol auch offiziell unter die krebserregenden Substanzen und es sind gar nicht so viele Drinks nötig, damit sich das Krebsrisiko deutlich erhöht.
Eine britische Studie vom August 2007 belegt, dass das Risiko für Darmkrebs schon bei einem Glas Bier oder Wein pro Tag um 10% steigt. Bei Frauen ist Alkohol einer der Hauptrisikofaktoren für Brustkrebs. Auch das Risiko für Krebsarten der Mundhöhle und der Speiseröhre steigert sich um 30%, wenn man nur ein Glas Wein pro Tag zu sich nimmt. Manchmal ist es nicht die direkte chemische Wirkung von Alkohol, die Zellen dazu bringt, zu entarten und bösartige Tumore zu bilden. Manfred Singer von der Universitätsklinik Mannheim.
Was ganz wichtig ist, dass alkoholische Getränke, vor allen Dingen auch Bier, aber auch Wein, bewirkt einen Reflux, das heißt ein Zurückfließen der Magensäure, des Magensaftes in die Speiseröhre und das führt dann häufig zu Sodbrennen. Und wenn dieses Sodbrennen sehr häufig ist und es sehr häufig zu einem Reflux kommt, dann entwickeln viele Patienten eine Refluxösophagitis, das heißt eine Entzündung der Speiseröhre. Und die kann sehr unangenehm sein und sie kann, wenn sie viele Jahre besteht, auch zu einem gehäuften Auftreten von Speiseröhrenkrebs führen.
Die Speiseröhre ist auch auf andere Weise durch Alkohol in Mitleidenschaft gezogen. Weil die Durchblutung der Leber bei Alkoholikern nicht mehr richtig funktioniert, kommt es in den Blutgefäßen der Speiseröhre zu einem Blutstau. Es entstehen Krampfadern. Wenn diese Krampfadern in der Speiseröhre platzen, ist es in vielen Fällen tödlich. Auch in der Bauchspeicheldrüse hat der Alkoholkonsum verheerende Auswirkungen.
Wenn man halt jetzt reichlich Alkohol trinkt, dann führt das zu einer Eindickung des Saftes, des Verdauungssaftes der Bauchspeicheldrüse. Und dieser Verdauungssaft, der bleibt dann quasi eingedickt in den kleinsten Kanälchen liegen. Und da kommt es dann zu Ablagerungen von Eiweiß und von Kalzium. Und dann entstehen in diesen kleinen Gängen der Bauchspeicheldrüse Steine, so ähnlich wie bei den Nierensteinen. Und die verstopfen dann die Kanäle und bewirken weitere Veränderungen.
Durch die Steinchen in den Kanälen der Bauchspeicheldrüse kommt es zu einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und dadurch kann irgendwann ein bösartiger Tumor entstehen. Die Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse sind noch schlimmer, wenn die Betroffenen zusätzlich rauchen.
Wir wissen aus Epidemiologien und auch aus der klinischen Praxis, dass fast 95% der Menschen, die alkoholkrank sind, auch rauchen. Also, und früher hat man gesagt, es sei wichtig, zunächst mal eine Sucht loszuwerden. Diese Auffassung vertreten wir heute nicht mehr, sondern es zeigt sich doch, es müssen beide Abhängigkeiten angegangen werden, damit der Patient gesundet.
Rauchen ist ein zusätzlicher Risikofaktor für Krebs oder eine der vielen anderen Alkoholfolgeerkrankungen. Gene spielen dabei allerdings auch eine Rolle, wie Wissenschaftler von der Universität Heidelberg vor wenigen Jahren herausfanden. Manche Menschen haben eine Genvariante, die dazu führt, dass beim Alkoholabbau mehr gefährliches Acetaldehyd entsteht. Acetaldehyd greift die Eiweißverbindungen der Zellen an und es bindet an die Erbsubstanz DNA. Dadurch häufen sich Kopierfehler in der DNA, die zu Krebs führen können.
Auf jeder Zigarettenschachtel findet sich eine Warnung über die tödlichen Konsequenzen des Rauchens. Auf Wein-, Bier- oder Schnapsflaschen fehlt jedoch der kleinste Hinweis auf die krebserregende Wirkung dieser Getränke. Und das, obwohl dafür etliche wissenschaftliche Beweise vorliegen. Stattdessen sind alkoholhaltige Getränke in Deutschland sogar günstiger zu haben als in vielen Nachbarländern.
Ich hatte eine schwere Operation, da ging es um Leben und Tod. Und da wurde mir die Hälfte von der Bauchspeicheldrüse wegen Alkohol weggenommen. Und das war schon hammerhart.
Gerd Maywald hatte schon einen Priester an seinem Bett stehen, der ihm die letzte Ölung geben wollte. Er überlebte und trank weiter. Auch die Eltern von Martina Sörensen tranken, obwohl ihre Körper das eigentlich nicht mehr verkrafteten.
Bei meiner Mutter waren halt diese alkoholischen Folgeerkrankungen viel deutlicher zu erkennen und zu sehen. Also sie hat einfach vom Kopf her abgebaut. Sie war nicht mehr so flexibel, sie hat halt immer alles wiederholt, sie war einfach nicht mehr auf Zack. Sie war so ein bisschen wie abgestellt und dann fingen halt die körperlichen Probleme an. Die Leber war sehr groß. Durch diese vergrößerte Leber und die eingeschränkte Leberfunktion waren dann die Nieren in Mitleidenschaft gezogen. Sie entwickelte eine Niereninsuffizienz. Zum Schluss hin hatte sie Wassereinlagerungen, also wahnsinnig dicke Beine und fühlte sich halt unwohl. Sie konnte auch nichts mehr essen und nichts mehr trinken, musste sich auch übergeben. War manchmal ganz schmal im Gesicht, manchmal wieder ganz aufgedunsen. Es ist egal, wie schlecht es ihr ging. Es gab aber nie eine Möglichkeit, dass sie wirklich gesagt hat, ich gehe zum Arzt und gucke, dass es mir irgendwie besser geht. Sie hatte einfach auch Angst davor. Sie wollte auch nicht wahrhaben, was sie da eigentlich gerade sich antut.
Beim Vater zeigen sich erst relativ spät andere Symptome seines übermäßigen Alkoholkonsums.
Irgendwann war klar, also auch nach solchen Aufnahmen, also Röntgenaufnahmen im Gehirn, dass er halt Hirnverlust hatte, also Hirnatrophie. Also verschiedene Bereiche sind einfach untergegangen.
Alkohol lässt das Gehirn schrumpfen. Und wo weniger Hirngewebe vorhanden ist, gehen unweigerlich auch geistige Fähigkeiten verloren. Besonders stark ist das Gedächtniszentrum betroffen. Manche Patienten mit schweren alkoholbedingten Gehirnschäden sind kaum noch in der Lage, sich etwas zu merken. Sie füllen ihre Gedächtnislücken stattdessen mit erfundenen Geschichten. Aber auch schon ein vergleichsweise geringer Alkoholkonsum hat Folgen. Zu Beginn der Sucht sinkt die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz um ein Viertel. Schätzungsweise 25% aller Arbeitsunfälle in Deutschland gehen auf Alkoholmissbrauch zurück.
Hannelore Ehrenreich untersucht am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen, wie Alkohol sich auf das Nervensystem auswirkt.
Wir sehen praktisch, dass es zu einem Verlust an Hirnsubstanz kommt. Das ist nun ein sehr globales und grobes Merkmal, das teilweise aber erschütternde Dimensionen annehmen kann, die sozusagen ein Gehirn zeigen, oft beim Mitte-40-Jährigen, wie es sonst bei jemand zu sehen ist, der 90 ist oder älter.
Kaum ein Rezeptor oder Botenstoff im Gehirn, der durch Alkohol nicht beeinflusst wird. Vor allem aber bringt Alkohol das Gleichgewicht zwischen Hemmung und Erregung durcheinander. Denn Alkohol blockiert die Bindungsstellen für den erregenden Botenstoff Glutamat. Gleichzeitig aktiviert er die Rezeptoren für den hemmenden Botenstoff GABA. Weil Alkohol länger angedockt bleibt als der natürliche Botenstoff, wirkt diese verstärkte Hemmung im Gehirn sich auch auf die geistige Leistungsfähigkeit aus. Außerdem können so schädliche Substanzen wie Kalium und Chloridionen länger in die Nervenzellen eindringen und sie zerstören. Besonders dramatisch ist der Zellverlust beim ungeborenen Kind, wenn die Mutter trinkt. In einzelnen Hirnregionen können bis zu 30% der Nervenzellen des Kindes zugrunde gehen.
Jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 10.000 Kinder zur Welt, die durch den Alkoholkonsum ihrer Mutter krank geworden sind. Und nicht alle dieser Mütter sind Alkoholikerinnen. Schon ein Glas Bier oder Wein pro Woche kann die Entwicklung des Kindes im Mutterleib nachhaltig beeinträchtigen und zu Verhaltens- und Lernstörungen führen. Das belegt eine britische Studie aus dem Jahr 2007. Trinkt die Mutter täglich 1 bis 2 Gläser Wein, kann es zum fetalen Alkoholsyndrom kommen. Die Symptome dieser Fehlbildung sind vielfältig: geistige Behinderung, Schwerhörigkeit bis zu Taubheit, Wirbelsäulendeformationen, Minderwuchs und Epilepsie. Etwa 1 von 300 Kindern wird in Deutschland mit einem voll ausgeprägten fetalen Alkoholsyndrom geboren. Alkoholkonsum der Mutter ist die häufigste Ursache für Fehlbildungen überhaupt. Trotzdem lebt in Deutschland nur 1 von 5 Schwangeren vollkommen abstinent.
Wenn Alkohol zur Sucht wird, dann geschieht dies durch die Ausschüttung von Endorphinen im Belohnungszentrum des Gehirns. So lernt der Betroffene, dass Alkohol etwas Schönes ist. Es bildet sich ein Suchtgedächtnis, das auch bei trockenen Alkoholikern bestehen bleibt und sie schon nach einem winzigen Schluck Bier zuverlässig wieder in die Abhängigkeit treibt. Immer wieder haben Wissenschaftler und Ärzte Medikamente getestet, die das Suchtgedächtnis löschen sollen.
Also dieses Suchtgedächtnis, das sozusagen die Irreversibilität der Krankheit bedingt, diese Strukturen, diese Veränderungen sind im Moment mit keinem Medikament zu beeinflussen.
Aber nicht nur im Gedächtnis- und Belohnungszentrum des Gehirns führt der Alkoholkonsum zu bleibenden Schäden. Auch jene Hirnareale, die das Hormonsystem regulieren, sind betroffen. Wie sich das auf die Stresshormone auswirkt, hat Hannelore Ehrenreich bei abstinenten Alkoholikern untersucht. Noch 3 Monate nach dem letzten Schluck Bier, Schnaps oder Wein waren die Hormonwerte verändert.
Der Hormonpegel bei diesen Patienten sieht so aus, als Dauerzustand, wie er bei einem Gesunden ist, wenn er beispielsweise eine Führerscheinprüfung macht. Also extrem erhöht, ständig, von morgens bis abends und zwar sogar im Liegen.
Inzwischen ist klar, dass es bei abstinenten Alkoholikern mindestens 1 Jahr dauert, bis die Stresshormonwerte wieder in einen normalen Bereich kommen. So lange leben Alkoholiker jeden Tag 24 Stunden lang unter extremer Anspannung.
Wenn jemand aber ständig diesen erhöhten Pegel hat, dann ist er auch nicht mehr in der Lage, auf echte Stresssituationen zu reagieren, sondern diese echten Stresssituationen führen dann zu einer ganz klaren Überforderung. Und diese wiederum beim Alkoholkranken legt den Griff zur Flasche nahe, denn der Alkohol bringt ja vorübergehend, vermeintlich, Ruhe. Und in einer solchen Situation ist der Patient einfach auf der Suche nach Ruhe, weil er mit der Situation anders nicht mehr klarkommt.
Ich glaube, dass je weniger Alkohol sie trank, desto nervöser wurde sie. Und je mehr Alkohol sie trank, desto mehr hatte sie dann halt so ihre ganzen Panik- und Angstattacken im Griff.
Die Mutter von Martina Sörensen hat ihre eigene Sucht vermutlich ihr Leben lang verdrängt. Gerd Maywald konnte das irgendwann nicht mehr.
Das hat lange gedauert, lange gedauert. Das habe ich morgens mal akzeptiert, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, dass ich schon morgens um 6 den Alkohol brauche. So einen Morgen habe ich mit der Faust auf den Tisch gehauen und habe gesagt, so geht das nicht weiter, irgendwas muss passieren. Dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und der hat mich dann gleich in die Klinik eingeliefert, noch am selben Tag, und da habe ich meine erste Entgiftung gemacht.
Zu diesem Zeitpunkt war Gerd Maywald schon fast 20 Jahre lang schwerst abhängig. Ein aussichtsloser Fall für die meisten Suchttherapeuten.
Es hat ein halbes, dreiviertel Jahr hat's ja geklappt. Wenn man irgendwie dann ein Problem hatte, dann wurde man ein bisschen schwach. Und wenn man das erste Bier getrunken hat, dann war man mal wieder voll drauf.
Als Hannelore Ehrenreich 1992 mit ihren Untersuchungen zum Stresshormonlevel von abstinenten Alkoholikern begann, stieß sie auf ein unerwartetes Problem. Sie suchte Schwerstabhängige, die 10 Jahre und länger stark getrunken hatten und nun von einem auf den anderen Tag damit aufgehört hatten.
Patienten wie Gerd Maywald.
Monatelang mussten die Patienten abstinent bleiben, und das schafft kaum ein Alkoholkranker.
Die Therapie von Alkoholkranken ist nicht sehr erfolgreich. Bestenfalls schaffen es 20% der Therapieteilnehmer, dauerhaft abstinent zu bleiben. Bei Schwerstabhängigen, die 10 Jahre und länger extreme Mengen Alkohol konsumiert haben, liegt die Quote noch niedriger. In der geschützten Umgebung der Suchtklinik schaffen es die Patienten meistens, zumindest einige Monate trocken zu bleiben. Außerhalb der Klinik, wo die Droge Alkohol überall für wenig Geld zu haben ist, sind Rückfälle vorprogrammiert.
Hannelore Ehrenreich wollte ihre Hormonstudie deshalb nicht aufgeben. Stattdessen versuchte sie, ein besseres Therapieprogramm für Alkoholiker zu entwickeln.
Gerd Maywald wurde ihr erster Patient.
Insgesamt nahmen 11 Patienten an dem Programm teil. Alle waren seit über 20 Jahren schwer abhängig. Die Therapie am Göttinger Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin funktionierte nach ganz anderen Regeln als herkömmliche Suchttherapien. Die Patienten lebten nach der Entgiftung zu Hause. Täglich mussten sie ihre Betreuer treffen und täglich durch Urintests nachweisen, dass sie wirklich keinen Alkohol mehr konsumierten. Nach 3 Monaten waren alle 11 Studienteilnehmer immer noch trocken. Hannelore Ehrenreich setzt mit ihrer ambulanten Langzeitintensivtherapie für Alkoholkranke, kurz ALITA, auf 2 wichtige Säulen: Kontrolle und sehr viel wohlwollende Zuwendung.
Ich meine nach wie vor, das Allerwichtigste an ALITA sind die häufigen Kontakte, die relativ kurz sind, anfangs nur 15 Minuten, aber die den schwer psychisch kranken Menschen, in dem Fall Alkoholkranken, eine ganz erhebliche Stütze geben. Diese täglichen 15-minütigen Kontakte, einschließlich Wochenenden und Feiertage, stellen eine feste Stütze im Leben dieser Patienten dar, einen festen Anlaufpunkt, von dem sie sich von Tag zu Tag weiterhangeln, um letztlich dann wieder zu lernen, ganz auf eigenen Füßen zu gehen.
Wenn die Patienten eine Krise hatten, konnten sie über eine 24-Stunden-Hotline immer jemanden von ALITA erreichen. Die Therapeuten fuhren dann umgehend zu den Patienten. Beim Osterfeuer, auf Schützenfesten und Familienfeiern kamen sie manches Mal gerade rechtzeitig, um dem Alkoholkranken das Glas Bier, Wein oder Sekt aus der Hand zu reißen. Wenn die Patienten zu vereinbarten Gesprächsterminen nicht erschienen, dann telefonierten die ALITA-Mitarbeiter ihnen hinterher und suchten sie zu Hause auf.
Man konnte Tag und Nacht anrufen, es war immer einer da. Und das macht schon eine ganze Menge aus, finde ich.
Wenn man sich überlegt, dass alkoholabhängige Menschen schwer krank sind und dass der Suchtdruck und diese Gier zu trinken ja etwas Pathologisches, etwas Krankhaftes ist, das unheimliche Stärke annimmt und übermächtig wird, dann denke ich, es ist auch gerechtfertigt, dass man tatsächlich in der Zeit, wo dieser Suchtdruck sehr stark ist, in den ersten Monaten und Jahren der Abstinenz, dem Patienten hilft.
Immer mehr Patienten nahmen an dem ALITA-Programm in Göttingen teil.
Um zu zeigen, dass es erfolgreich ist, auch an einer größeren Zahl von Patienten, haben wir über einen Zeitraum von insgesamt fast 14 Jahren dieses Projekt weitergeführt. Wir haben also 180 Patienten eingeschlossen, die alle dieses 2-jährige Programm durchlaufen haben. Und wir konnten zeigen, dass in der Tat die Langzeitergebnisse dieser Patienten, das heißt die Abstinenz bis zu 7 Jahre nach Abschluss der Therapie über 50% beträgt. Und das ist ein Patientenklientel, das eben wirklich schwer betroffen ist. Und da sind diese Zahlen einzigartig.
Tatsächlich gibt es weltweit kein anderes Programm für Alkoholsüchtige, das derart hohe Abstinenzquoten vorzuweisen hat. Viele ihrer ehemaligen Patienten stehen heute wieder voll im Berufsleben.
Jetzt habe ich meine Arbeit, ich habe eine hübsche, eine süße Frau. Mein Umfeld ist alles in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden jetzt, wie mein Leben jetzt läuft. Danke, Alita, die haben auch einen großen Anteil daran.
Trotz dieser Erfolge will zurzeit niemand das Alita-Programm weiterfinanzieren.
Also ich weiß ganz genau, wenn ich weitergedrungen hätte, dann wäre ich heute gar nicht mehr hier. Dann wäre ich wahrscheinlich auch jetzt schon unter der Erde. Ich meine, ich kenne ja so viele Kollegen, die durch den Alkohol gestorben sind. Und ich freue mich für jeden, der es schaffen sollte, von diesem Scheißzeug wegzukommen.
Gerd Maywald ist nun seit 14 Jahren trocken. Heiligabend 2005 erhält Martina Sörensen eine beunruhigende Nachricht von ihrem inzwischen schwer dementen Vater. Sie fährt sofort nach Hause. In der Wohnung ihrer Eltern findet sie ihre tote Mutter und die unübersehbaren Spuren ihres Sterbens.
Die Adern rund um die Speiseröhre, die werden dann zu Krampfadern, weil halt die Leber einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Krampfadern können ja auch platzen und das ist ihr dann im Endeffekt passiert. Ihr ist eine Krampfader geplatzt, das ganze Blut hat sich folglich auch Richtung Magen entleert und das hat eine Weile wohl gedauert. Das muss sie auch mitbekommen haben. Sie hat sich übergeben. Wir haben halt auch Blut in der Wohnung gefunden, aber es hat bei ihr nicht dazu geführt, dass sie einen Arzt gerufen hat. Sie ist im Endeffekt wohl verblutet. Beim Alkoholismus finde ich einfach das größte Problem, dass keiner darüber redet und dass alle das immer versuchen, unter den Tisch zu kehren.
Ein Prosit der Sterblichkeit. Wie regelmäßiger Alkoholkonsum das Leben verkürzt. Von Christin Rabe. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Grit Kienzlen.